so ein Lied zu singen, mit so viel Kraft, mit so viel Power, so laut. Ein Leben für Gott. Ich bin ein bisschen überwältigt, weil ich habe mich die Woche vorbereitet auf diese Predigt und eigentlich habt ihr jetzt schon alles zusammengefasst, was ich heute sagen wollte. Ich wage es trotzdem, meine Gedanken euch mitzuteilen und vielleicht können wir so ein bisschen mal überprüfen, ob das auch stimmt, was wir da gesungen haben, ein Leben für Gott. Das soll mein Leben sein. Wir haben uns in den letzten Wochen mit den Ereignissen rund um Ostern beschäftigt. Heute wollen wir uns die Begebenheiten mal anschauen, in denen Jesus den Jüngern nach seiner Auferstehung begegnet ist. Und vor allem wollen wir unser Augenmerk nochmal auf Petrus lenken und sehen, ihn so ein bisschen begleiten in den Gefühlen und Gedanken, die er hatte. Vor 3 Wochen haben wir von Petrus gehört, wie er ihn verleugnet hat, wie er Jesus verleugnet hat. Und was ist dann passiert? Und wie hat Petrus diese ganze Osterzeit erlebt? Die erste Begegnung mit ihm, da wollen wir uns heute mit beschäftigen. Und am Ende werden wir uns selbst 2 sehr herausfordernde Fragen stellen müssen. Erst nochmal ein kleiner Rückblick. Wir haben uns mit Petrus beschäftigt. Wir haben über seine, aber auch über unsere Schwäche gesprochen. Ich möchte mit euch heute sehr, sehr viel lesen. Also wer seine Bibel dabei hat, darf sie zur Hand nehmen. Wir bleiben in 2 Kapiteln heute. Also wir schlagen nicht viel hin und her. Für die, die vielleicht ein Handy zur Hand haben und da eine Bibel drauf haben, dürft ihr auch mit aufschlagen. Und für die, die so versuchen mitzulesen, die Texte sind auch gleich hier vorne an der Wand. Dank Pascal, der das so spontan noch alles eingepflegt hat. Kurz Rückblick auf Petrus vor der Hinrichtung. Wir haben gehört davon, wie er Jesus versprochen hat, an seiner Seite zu stehen. Er wollte sogar für ihn sterben. Doch dann kam der Moment, an dem er es nicht geschafft hat. Er verleugnete ihn 3-mal, sagte 3-mal, dass er Jesus nicht kennt. Seine Schwäche wurde gnadenlos sichtbar. Und dann empfindet er Reue. Er weinte bitterlich. Sicher überlegte er, wie er das wieder gut machen konnte. Aber es war zu spät. Jesus blickt ihn noch einmal an, doch um Vergebung kann Petrus nicht mehr bitten. Dann wird Jesus hingerichtet. Wie muss sich Petrus gefühlt haben? Sein Meister, sein Vorbild, sein Freund, die letzten 3 Jahre war er nah an seiner Seite, hat jede Geschichte um Jesus miterlebt. Und dann hat das so ein Ende? Nicht nur, dass Jesus jetzt nicht mehr da war. Nein, er ist auch noch gegangen, ohne dass Petrus reinen Tisch mit ihm machen konnte. Wie hat Petrus sich gefühlt? Was hat ihn bewegt? Ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, es ging ihm gar nicht gut. Wie wurde er damit fertig? Er hatte keine Möglichkeit mehr, diese Sache noch gut zu machen. Jesus war tot. Jesus war weg. Am Sonntag danach kommt Bewegung in die Geschichte. Wir lesen Johannes 20. Da könnt ihr jetzt mit aufschlagen, wenn ihr wollt. Ich lese erstmal die ersten 10 Verse. Johannes 20. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggerollt war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihm: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen es nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab, schaute hinein und sieht die Leichentücher dort liegen. Er ging aber nicht rein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und siehe die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war, und sah und glaubte, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Und da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Wird vielleicht jetzt doch alles nochmal anders? ist der vielleicht doch am Leben? Es keimt ein bisschen Hoffnung auf bei Petrus. Als Maria davon erzählt, hält es Petrus und seinen Freund Johannes nicht mehr und sie stürzen los. Sie müssen das mit eigenen Augen sehen. Was ist da mit dem Grab passiert? Johannes ist etwas schneller, wahrscheinlich etwas fitter. Ich weiß es nicht. Aber er ist schneller auf jeden Fall und sie stürzen los. Aber Johannes traut sich nicht reinzugehen, doch Petrus stürzt gleich ins Grab rein. Keiner mehr da. Wo ist er nur? Wurde er von irgendjemandem weggenommen, geklaut? Der Leichnam? Oder sollte er vielleicht doch noch am Leben sein? Irgendwie eine Unsicherheit da bei Petrus. Was muss er gefühlt haben? Ich kann mich schwer hineinversetzen in ihn. Erst die Verleugnung, diese bittere Reue, wo er weint, wo er traurig ist. Dann diese Gedanken, kann ich das nochmal gut machen? Nein. Dann das Miterleben, dass Jesus hingerichtet wird. Und jetzt? Ist da doch nochmal Hoffnung? Wir lesen weiter, Johannes 20, 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, also an dem gleichen Tag, wo sie das leere Grab entdeckt haben, abends sind die Jünger zusammen und die Türen sind verschlossen, aus Furcht vor den Juden. Und dann kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Und da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was für eine Begebenheit. Die Jünger haben Angst vor den Juden. Jesus nicht mehr da. Vielleicht werden sie verdächtig, ihn weggenommen zu haben. Sie schließen sich ein. Sie haben Angst vor den Juden. Und dann steht er da plötzlich mittendrin und versprüht eine Wärme und einen Trost und eine Liebe. Und er sagt zu den Jüngern, Friede sei mit euch. Habt keine Angst, alles ist gut. Und da wurden die Jünger froh, denn sie haben verstanden, das ist der Herr, Jesus lebt. Und dann habe ich mich gefragt, wie ging Petrus jetzt mit dieser Situation um? Es wird in dieser Begebenheit nichts über ihn gesagt. Ich vermute, dass es ihm sehr komisch zumute war. Irgendwie stand doch die Sache mit der Verleugnung noch zwischen ihm und Jesus. Und Jesus verliert kein Wort darüber. Der sonst immer vorlaute Petrus, hier an dieser Stelle sagt er gar nichts. Obwohl man vermuten müsste, dass er gleich wieder das Wort ergreift. Nein, Stille. Da beschäftigt ihn noch etwas. Da ist noch etwas nicht so wie vorher. Was denkt Jesus jetzt über mich? Ist unsere Freundschaft kaputt? Ich bin ja froh, dass er lebt, aber irgendwie ist da noch was anders. Da ist noch was zwischen uns. Mein Versagen steht doch irgendwie noch da. Das Versagen von Petrus und auch seine Reue sind in dieser Situation noch so präsent. Und Jesus kümmert sich irgendwie nicht drum. Er lässt es so stehen. Wir wissen nicht genau, was passiert. Es sind nur ein paar kurze Verse. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus sagt, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, das zu sagen, was ich Petrus sagen will. Stattdessen gibt er allen Jüngern einen Auftrag. Er sagt, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Das kann man so einfach überlesen. Aber was für große Worte sind das? Wie der Vater Jesus in die Welt gesendet hat, so sendet er uns. So sendet er erstmal die Jünger und dann auch uns. Das ist der Missionsbefehl. Wenn wir das Wort Missionsbefehl hören, dann denken wir meistens immer erstmal an Matthäus 28. Mache zu Jüngern alle Welt und taufe sie und so weiter. Johannes schreibt auch diesen Missionsbefehl auf in dieser Form. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie lange kann man darüber nachdenken? Wie hat Jesus auf dieser Erde gelebt? Wie hat der Vater seinen Sohn gesandt? Und dann ist es so, dass Jesus den Auftrag, den er auf der Erde hatte, an die Jünger und letzten Endes auch an uns weitergibt. Eine große Sache. Über diesen Vers kann man, glaube ich, lange nachdenken. Und ich ermutige euch, nehmt euch diesen Vers einfach mal mit und meditiert darüber in eurer stillen Zeit. Denkt darüber nach, wenn ihr im Bus fahrt oder im Auto. Was bedeutet das für euer Leben? Und dann, wie geht es weiter mit Petrus? Jesus wieder weg? Und Petrus ringt immer noch mit dieser Sache. Da ist immer noch was, was er gerne klären würde mit Jesus. Und er weiß, ja, Jesus lebt, ich habe ihn ja gesehen, aber jetzt ist er wieder weg. Was machen wir jetzt? Er hat nichts gesagt, ich würde gerne mit ihm sprechen oder nicht. Vielleicht gehe ich ihm lieber aus dem Weg. Was sollen wir jetzt machen? Oder ein paar Tage vergehen vielleicht. Kommt er nochmal zurück? Johannes 21, 2 bis 7. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Und dann spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in der Nacht fingen sie nichts. Petrus versucht irgendwie mit seinen Gefühlen umzugehen, und er sieht keinen anderen Ausweg, als wieder in den Alltag zu gehen, aus dem Jesus sie vor 3 Jahren herausgerissen hat. Wir gehen wieder fischen. Was sollen wir sonst machen? Was sollen wir machen? Geht es uns nicht auch oft so, dass wir versuchen, in unseren Rhythmus, in unseren Alltag reinzukommen? Weil wir nicht wissen richtig, was heißt es denn jetzt, ein Leben gegeben für den Herrn allein? Was es denn heißt, auf das Wasser zu gehen, im Vertrauen, wohin zu gehen? Was wir auch gesungen haben gerade und wo auch ihr alle so richtig kräftig mitgesungen habt. Ich habe mich gefreut darüber. Und dann kommen wir doch irgendwie wieder, morgen ist Montag, und dann sind wir plötzlich wieder im Alltag. Und dann gehen wir wieder fischen, dann gehen wir wieder an unseren Arbeitsplatz, dann gehen wir wieder das machen, was wir eigentlich immer machen. Und unser Versprechen von Sonntag: Wie kriegen wir das in den Alltag rein? Wie kriegen wir das in den Alltag rein? Ich weiß es manchmal nicht. Und bevor ich mir darüber Gedanken mache, lasse ich lieber alles beim Alten, im Alltag. Und genau das macht Petrus hier. Lass uns wieder fischen gehen. Jesus ist eigentlich Geschichte. 3 Jahre waren schön. Vielleicht waren es die schönsten Jahre des Lebens. Jetzt geht es wieder zurück an die Arbeit. Und dann kommt er doch wieder und begegnet Petrus genau im Alltag, nämlich genau beim Fischen. Ab Vers 4, Johannes 21, Vers 4. Als es schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass er es war. Also es fügt sich direkt zusammen, ja. Also die Jünger sind noch auf dem Wasser und fischen. Als es dann Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, das war Johannes, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, es ist der Herr, da gürtete er sein Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun am Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voller großer Fische, 153, und obwohl es so viele war, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen und desgleichen noch den Fisch. Das war nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Die ganze Begebenheit ist irgendwie wie ein Déjà-vu. Das hat Petrus doch schon mal erlebt, genau vor 3 Jahren. Da kannte er Jesus noch nicht. Das hat Jesus doch schon mal gesagt. Der hat ihnen doch schon mal erklärt, wie sie fischen müssten. Petrus, der Profi im Fischen. Und dann hat Jesus sie damals gefragt, ob sie sich ihm anschließen wollen, ob er ihr Rabbi sein soll. Und dann begannen die 3 spannendsten Jahre von Petrus' Leben bis dahin. Und daran erinnert sich Petrus, das war doch schon mal so. Und er merkt schnell, dass hier mit Alltag, nee, Alltag ist anders. Alltag wird jetzt ab jetzt anders. Und Petrus erinnert sich auch an die Worte, die Jesus sagte: Folge mir nach. Folge mir nach. Und dann wird es ziemlich intim. Wir lesen weiter. Johannes 21, ab Vers 15. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Und dann spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Dann spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du kennst mein Herz, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus wieder zu ihm: Weide meine Schafe. Es wird so richtig krass persönlich, als wenn in einem Hollywood-Streifen die Kamera so ganz nah an 2 sich sehr nahen Personen ranzoomt und in einem sehr emotionalen, intimen Moment den Zuschauer nahe bringt. Man bekommt hier den Eindruck, dass hier beide Herzen ganz weit offen liegen. Die beiden schauen sich in die Augen und jedes Wort wiegt schwer. Wahrscheinlich will Paulus lieber wegschauen, aber da sind diese Augen von Jesus und das ist diese Frage von Jesus: Hast du mich lieb? 3 Mal. Warum fragt er mich 3 Mal? Glaubt er mir denn nicht? Man merkt, wie Petrus innerlich mit sich ringt, aber umgeben von der seelsorgerlichen Ruhe und Liebe Jesu zu ihm. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ich will mal einfach jetzt hier in die Runde fragen: Was bedeutet denn das? Wenn du jemandem sagst: Ich hab dich lieb, was heißt das? Ich hab dich lieb. Dürft ihr mal einfach so reinrufen. Mir ist wichtig, was dem anderen wichtig ist, ja? Ist gut.
Ich schätze ihn sehr.
Meine Gefühle. Gefühle, ja? Du willst Gemeinschaft mit ihm haben? Da hinten war eine Meldung. Füreinander da sein.
Liebe zeigt sich in der Tat.
Liebe zeigt sich in der Tat, ja. In der Tat. Ja, eine tiefe persönliche Beziehung. Und diese Frage, die Jesus stellt: Hast du mich lieb? zu Petrus. Es ist auch ein Satz, über den man lange nachdenken kann. Aber diese Frage stellt er auch uns. Diese Frage stellt er auch dir. Hast du Jesus lieb? Mit all den Aspekten, die hier gerade genannt wurden, hast du Jesus lieb? Jetzt sag nicht vorschnell ja. Wir als Christen haben Jesus lieb, ja. Denk drüber nach. Was heißt das? Ich glaube, es gibt zwei Aspekte von Liebe. Das ist einmal der emotionale Aspekt. Das kam hier gerade auch schon so ein bisschen durch. Ja? Also es ist, Liebe hat was Emotionales. Da sind Gefühle im Spiel. Ja? Wenn man verliebt ist, dann kochen die Gefühle über. Ja? Dann sagt man sowas auch ganz leicht. Ja? Ich liebe dich. Ja? Das kommt einem über die Lippen, wenn man verliebt ist, wenn diese Gefühle da sind. Und das ist gut. Und Gott hat das so gemacht, dass wir verliebt sein können, dass wir auch in Jesus verliebt sein können, dass wir leicht sagen können, ich hab dich lieb. Und das ist gut. Gefühle sind was ganz Tolles, Emotionen sind was ganz Tolles. Und Petrus war auch ein emotionaler Mensch. Ja, wir erinnern uns an die Szene, wo er anfängt bitterlich zu weinen. Das sind andere Emotionen. Und so erreicht die Frage, hast du mich lieb, bei Petrus einen emotionalen Bereich. Hast du mich lieb? Und ein anderer Aspekt von Liebe ist für mich der Verstand. Da geht es nicht ganz so emotional ab, ja, eher rational. Man wägt ab. Aber so eine Liebe, die über mehrere Jahre wächst im Verstand, ist was ganz anderes. Die hält Stand. Da ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ja, ich liebe diese Person. Verliebt sein kann ganz schnell wieder weg sein. Emotionen können ganz schnell wieder weg sein. Aber dieser Aspekt von Liebe, dieser verstandesmäßige Aspekt von Liebe, der ist nicht so schnell wieder weg. Der baut sich längere Zeit auf. Bei Petrus waren es 3 Jahre, in denen sich diese Liebe aufgebaut hat. Und da kann man nicht einfach sagen, okay, das ist morgen wieder weg. Weil ich mich dafür entschieden habe, einen Menschen zu lieben. 2 Aspekte. Und wenn ich jetzt weiter über dieses Thema spreche, hast du mich lieb, dann haltet immer mal diese beiden Gedanken, diese beiden Aspekte auch im Hinterkopf. Die emotionale Liebe, die irgendwo total schön ist für uns, die ein Herz erwärmt, die schnell kommen kann, aber schnell auch wieder weg sein kann, die gut ist. Und dann der Verstand, diese Liebe, die länger braucht, um zu wachsen, aber dafür auch standfester ist. Aus der emotionalen Liebe heraus kann man ganz verrückte Entscheidungen treffen. Ja? Ganz manchmal sogar bekloppte Entscheidungen. Dann hat man die rosarote Brille auf. Deswegen rate ich immer auch verliebten Paaren, die vielleicht frisch zusammen sind, bevor ihr Entscheidungen trefft, die euer ganzes Leben prägt, überlegt euch das gut. Und guckt, dass ein bisschen Verstand auch dabei ist. Petrus war ein emotionaler Typ und so haben auch diese 3 Fragen, hast du mich lieb, bei ihm krasse Emotionen ausgelöst. Und ich merke das bei mir auch, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Und deswegen fällt es mir auch total leicht, in so emotionalen Momenten Gott zu sagen, dass ich ihn liebe. Gerade als wir Lieder gesungen haben, da lief eine Träne runter einfach, weil ich gemerkt habe, wow, Gott ist hier und er ist so schön und ich will ihm einfach sagen, ich hab dich lieb und ich kann das dann auch sagen. Und dann kann ich auch solche Lieder singen wie mein ganzes Leben gebe ich dir, ein Leben gegeben. Und da ist nichts Schlimmes dran, im Gegenteil, das ist gut, weil Gott uns auch auf einer emotionalen Ebene begegnet. Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich kann das mal ganz besonders dann sagen, wenn ich mich ihm sehr nah fühle. Durch Musik, durch Lieder, vielleicht aber auch im Alltag, wenn ich merke, er ist irgendwo da, wenn ich die Natur betrachte und finde, dass er alles so schön gemacht hat. Jesus, du bist großartig, ich liebe dich. Aber es gibt auch den Verstand. Jesus interessiert es nicht, ob du immer das Gesetz gehalten hast. Ihn interessiert es überhaupt nicht, ob du ein guter Mensch bist. Es interessiert ihn nicht, ob du jeden Sonntag brav in Gottesdienst gehst. Es interessiert ihn nicht, dass du ordentlich brav deinen Zehnten gibst. Jesus interessiert diese eine Frage, die er von dir wissen will. Hast du mich lieb? Auf allen Ebenen, auf der emotionalen Ebene, aber auch auf der Verstandesebene. Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann passiert was. Und passiert genau das Gleiche, was jetzt auch mit Petrus passiert ist. Nämlich, Jesus gibt Petrus einen Auftrag. Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du kannst in mein Herz schauen, du weißt es ganz genau. Dann sagt Jesus, alles klar, zeig mir das, ich gebe dir einen Auftrag. Weide meine Schafe. Und das ist der Moment, in dem die Verstandesliebe gefragt ist. Einen Auftrag zu erfüllen, mache ich meistens nicht aus Emotionen, sondern das mache ich aus dem Verstand heraus. Hier zeigt sich, wie groß deine Liebe zu Jesus wirklich ist. Kennst du deinen Auftrag? Kennst du den Wenn du gesagt hast, Jesus, ich liebe dich, weißt du, welchen Auftrag er dir gibt? Jetzt könnte man sehr allgemein sagen, ja, haben wir vorhin auch schon gehört, so wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch, ja, genau so, ich möchte gehen. Aber das, was Jesus hier Petrus sagt, das ist ein ganz, ganz persönlicher Auftrag. Ganz persönlich für Petrus. Und Jeff, ich fand das heute so schön, du hast das an einer Stelle so ganz kurz genannt. Ich habe gebetet und dann habe ich für die nächsten 5 Jahre einen Auftrag gekriegt. So ähnlich hast du es gesagt. Fand ich stark. Kennst du deinen Auftrag? Ein persönlicher Auftrag. Es ist dein persönlicher Auftrag. Wir lesen mal weiter die Geschichte. Johannes 21, ab 21. Und als er das gesagt hatte, spricht Jesus zu ihm, zu Petrus. Folge mir nach. Da haben wir das wieder, die Erinnerung auch an den Anfang vor 3 Jahren, folge mir nach. Und Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, Johannes, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen hatte und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der mich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem da? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. So ganz oft schauen wir doch dann auch nochmal auf die anderen, ob die das denn auch alles schön machen. Ne? Der Auftrag ist ein persönlicher Auftrag für dich. Den kann kein anderer ausführen. Den Auftrag, den Jesus dir gibt, wenn du ihm sagst, ich habe dich lieb, ist ein persönlicher Auftrag an dich. Kein anderer kann den ausführen. Wir haben uns zuerst die Frage gestellt, habe ich Jesus lieb? Hast du Jesus lieb? Die zweite Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen müssen, ist, was ist dein persönlicher Auftrag von Jesus für dich? Kennst du deinen persönlichen Auftrag? Weißt du, welches deine Bestimmung von Gott ist? Vor einigen Wochen auf der Männerfreizeit, wer war bei der Männerfreizeit dabei? Nur Männer. Ach so. Einige. Da haben wir uns auch mit diesem Thema beschäftigt. Was ist meine Bestimmung? Ja, was ist mein Auftrag? Und ich hoffe, ihr habt weiter darüber nachgedacht. Aber es ist auch ein Thema für Frauen. Was ist dein Auftrag? Kann sein, dass du ganz klar dich damit schon auseinandergesetzt hast und weißt, was dein Auftrag ist, was du tun sollst. Es kann aber auch sein, dass das vielleicht jetzt neu für dich ist oder vielleicht hast du deinen Auftrag aus den Augen verloren. Und dann möchte ich dich herausfordern, dass du anfängst, diesen Auftrag wieder neu zu suchen. Wenn du diesen Auftrag kennst, dann fordere ich dich heraus, daran festzuhalten, dich darauf zu fokussieren, dich nicht ablenken zu lassen, dich immer wieder neu darauf auszurichten und auch zu anderen Dingen mal Nein zu sagen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du deinen Auftrag hast oder ob du diesen Auftrag kennst, dann fordere ich dich heraus, danach zu suchen. Bete, bete und bete und suche. Frag Jesus, was hast du vor mit mir? Denn dieser Auftrag ist der Sinn deines Lebens. Ist groß gesagt, ne? Aber dieser Auftrag von Jesu ist der Sinn deines Lebens. Und das war auch der Sinn, weide meine Schafe, das war der Sinn des Lebens von Petrus ab dem Zeitpunkt. Die Erfüllung dieses Auftrags wird dir Zufriedenheit geben, wird dir Frieden geben, wird dir Ruhe geben. Ich sage nicht, dass das immer einfach ist. aber es macht dich zufrieden. Und wenn du anfängst, danach zu suchen, dann fang nicht an, in Afrika zu suchen und auch nicht in Haiti. Vielleicht führt Gott dich dorthin. Aber oft ist dieser Auftrag ganz einfach, vor der Haustür, irgendwo hier, in der Gemeinde, in deinem Ort. Es könnte zum Beispiel sein, dass du für eine bestimmte Person da bist, für sie sorgst und für sie betest. Es könnte sein, dass dein Auftrag ist, an deinem Arbeitsplatz aufzustehen für die, die gemobbt werden. Es könnte sein, dass dein Auftrag ist, zweimal die Woche ins Gebetshaus zu gehen, um für die Stadt und für den Ort zu beten. Es könnte sein, dass es dein Auftrag ist, einen bestimmten Dienst im Gemeindeleben wahrzunehmen. Es könnte sein, dass dein Auftrag ist, dass du ein Pflegekind annimmst und dich um es kümmerst. Es könnte sein, dass es dein Auftrag ist, rauszugehen in die Stadt und Menschen auf ihren Glauben hin anzusprechen. Es könnte sogar sein, dass es dein Auftrag ist, regelmäßig in die Dorfkneipe zu gehen und Beziehungen zu knüpfen zu den Menschen, die dort ihren Sinn des Lebens finden und ihnen so die Liebe Jesu zu bringen. Es könnte sein, dass dein Auftrag ist, ins Krankenhaus, in Altenheime zu gehen und dort kranken oder einsamen Menschen zu besuchen, um ihnen Mut zu machen. Und die Liste, die kann man jetzt sehr, sehr weit fortführen. Was ist dein Auftrag? Suche ihn. Dein Auftrag hat sehr wahrscheinlich etwas zu tun mit dem, was du kannst, mit deinen Gaben, mit deiner Lebenssituation, vielleicht mit deiner Leidenschaft, mit dem, was du schon erlebt hast. Viele Dinge spielen damit rein. Und ich möchte dich herausfordern, suche das, was Jesus dir sagt, nachdem du sagst, ja, Jesus, ich hab dich lieb. Es gibt viele Ausreden, die man da so haben kann. Ich will mal ein paar nennen. Erste Ausrede, ich bin nicht gut genug. Schau doch, wie viel Mist ich in meinem Leben schon gemacht habe. Schau doch, wie ich immer wieder auf die Nase falle. Kannst du nicht sehen, dass so jemanden wie mich Jesus überhaupt nicht gebrauchen kann? Wenn ich immer wieder falle und immer wieder Dinge falsch mache, immer wieder Jesus verleugne, immer wieder andere Dinge falsch mache, wie soll Jesus mich denn gebrauchen? Das ist eine Ausrede. Jesus kommt nämlich genau zu so jemanden und gibt ihm einen Auftrag, nämlich zu Petrus. Er sieht nicht den Mist in deinem Leben, sondern er sieht dein Potenzial. Ich bin nicht gut genug, glaube dieser Lüge nicht. Eine zweite Ausrede. Ich muss mich ja erst ausbilden lassen. Ja, es sind vielleicht eher die Jüngeren, die das jetzt betrifft. Bibelschule, Sozialarbeit studieren, Theologie im Fernstudium oder irgendwas muss ich erst machen, bevor ich überhaupt Jesu Auftrag ausführen kann. Und vielleicht ist es für bestimmte Aufträge oder bestimmte Dinge auch notwendig, dass man eine Ausbildung macht. Das will ich nicht sagen. Und wenn das bei dir so ist, dann lass dich ausbilden. Aber meistens, die allermeisten persönlichen Aufträge, für die ist es nicht nötig. Sie beginnen mit dem, was du schon kannst und genau an dem Ort, wo du schon bist. Eine weitere Ausrede. Wir haben doch einen Pastor, der wird doch dafür bezahlt. Ja, jetzt lacht ihr. Das ist leider eine Ausrede, die oft vorkommt, aber keiner aussprechen würde. Ja, also klar, es ist uns Christen klar, dass wir irgendwo auch einen Auftrag haben, aber unterbewusst haben wir doch einen Pastor, der das und das und das macht. Oder wir haben sogar mehrere, wir haben es hier sogar gut, wir haben mehrere Pastoren, noch besser. Diese Ausrede sitzt leider oft tief in unserem Kopf und wir entdecken die gar nicht. Aber prüft euch da mal selbst. Viele Aufgaben gibt es in unserem Gemeindeleben, aber auch außerhalb unseres Gemeindelebens im Ort, in denen wir ohne groß nachzudenken oder unterbewusst sagen, wir haben doch einen Pastor, der das macht oder wir haben Pastoren, die das machen können. Naja, wir bezahlen sie schließlich auch. Wir leben ja in so einer luxuriösen Zeit. Wir sind es gewohnt, Geld dafür zu bezahlen, dass wir es bequemer haben. Ja? Wir bezahlen eine Putzfrau, dass wir nicht mehr putzen müssen. Wir bezahlen ein Umzugsunternehmen, damit die unsere Sachen umziehen, wenn wir umziehen. Wir bezahlen Amazon, dass sie uns die Sachen, die wir normalerweise im Einkaufsladen oder im Baumarkt kaufen, zu uns nach Hause schicken. Wir kaufen uns einen Thermomix oder bezahlen HelloFresh, damit das Kochen noch einfacher, noch bequemer ist. Wir bezahlen Pastoren, damit wir bequemere Christen sein können. Nein. Leider geht hier die Rechnung nicht auf. Denn erstens, kein noch so guter und noch so hochbezahlter Pastor kann alle Aufträge der einzelnen Gemeindeglieder auf einmal erledigen. Das geht nicht. Und zweitens, noch viel wichtiger, kein noch so guter und noch so hochbezahlter Pastor kann deinen persönlichen Auftrag, den Jesus dir gibt, ausführen. Geht nicht. Ausrede. Noch eine Ausrede. Ist mir zu anstrengend. Kein Witz, habe ich vor kurzem gehört. Ist mir zu anstrengend, lasse ich lieber. Es schließt so ein bisschen an den letzten Punkt der Bequemlichkeit an. Wir haben es bequem und sobald es anstrengend wird, sagen wir es, ach, das ist uns viel zu viel, ist zu schwer, lassen wir das. Wenn du das so meinst, dann möchte ich gerne, dass du die Antwort auf die Frage, hast du mich lieb, nochmal überprüfst. Ausreden, ich bin zu jung, ich bin zu alt. Ausreden, ist nicht so. Jeder, der noch ein kleines bisschen Lebenskraft hat hier in, und ich sag mal so, jeder, der hier sitzen kann, der kann auch noch den Auftrag, der für ihn kräftemäßig passt, ausführen. Ob er klein, jung ist, noch nicht viel Erfahrung im Leben hat oder ob er älter ist und vielleicht auch schon das ein oder andere die ein oder andere körperliche Schwäche hat. Und dann ganz zum Schluss möchte ich noch eine Ausrede nennen und das dann auch gleich widerlegen. Ich schaffe das nicht. Die Aufgabe ist aber wohl zu groß. Ich schaffe das nicht. Angst, dieses Gebet zu sprechen. Herr, bitte sende mich. Nachher sagt er tatsächlich, ich soll nach Afrika gehen. Ich schaffe das nicht. Und wisst ihr was? Das stimmt. Das stimmt. Ihr schafft das nicht. Ihr schafft das nicht ohne die Hilfe Jesu. Aber mit seiner Hilfe schafft ihr alles. Wir lesen weiter die Geschichte nochmal, ganz zum Schluss noch, Johannes 20, 22. Ah nee, das ist gar nicht zum Schluss, das ist vorher, wo Jesus den Jüngern in dem Haus begegnet, wo sie sich eingeschlossen haben. Da sagt er nämlich zum Schluss. Und als er das, da steht zum Schluss im Vers 22, als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Jesus gibt uns den Heiligen Geist. Und dieser wird uns alles lehren, was wir sagen sollen, was wir machen sollen, wird uns Kraft geben, wird uns trösten. Mit dem Heiligen Geist haben wir die Kraft, unseren Auftrag zu erfüllen. Und jetzt zum Schluss möchte ich euch eine Hausaufgabe geben. Schreibt in der nächsten Woche euch mal einen Zettel und schreibt drauf, mein persönlicher Auftrag von Jesus ist... Und diesen Satz füllt mal aus. Hausaufgabe. Mein persönlicher Auftrag von Jesus an mich ist... Auf einen Zettel schreiben. Wir machen noch ein bisschen Musik, haben vielleicht eine Minute noch mal Zeit, über diese beiden Fragen nachzudenken. Hast du Jesus lieb und was ist dein Auftrag? Eine Minute möchte ich euch geben, wo wir ein bisschen Musik hören, wo ihr über diese beiden Fragen nachdenkt, ganz persönlich. Dann sprechen wir noch ein Gebet und singen noch ein Lied. Aber mach da was fest, wenn du sagst, ja, ich habe Jesus lieb, such nach deinem Auftrag. Eine Minute zum Nachdenken. Thank you. Jesus, ich danke dir, du gehst so liebevoll mit uns um, wenn wir in unserer Schwäche zu dir kommen und du fragst uns dreimal, hast du mich lieb? Und ich möchte dir einfach so mein Herz zeigen, ich möchte dir sagen, ja, ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Mit allen Konsequenzen, was das auch einfach so in meinem Leben bedeutet. Und ich möchte von meinem Herzen aus singen, ein Leben gegeben für dich allein. Das soll mein Leben sein. Und wenn ich jetzt so in meinen Alltag gehe, dann möchte ich dich bitten, dass du mir meinen Auftrag zeigst, ganz klar. Was du für mich hast. Damit mein Alltag nicht mein alter Alltag ist, sondern dass mein Alltag spannend ist und neu ist und gut ist. Und ich danke dir dafür, dass du mich immer wieder hochhebst und dass du mir vertraust und mir einen Auftrag gibst. Ich möchte diesen Auftrag erfüllen, möchte ihn wahrnehmen, so gut ich kann. Amen.